Gut, ich hoffe, dass es nicht euch auch so geht, wie es vielen Christen vor Weihnachten immer wieder geht. Da müssen sie nämlich dann durchs Fenster aus und ein, weil Weihnachten vor der Tür steht. Das ist dann das Problem der ganzen Sache. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Aber leider ist halt bei vielen Christen auch so mit den biblischen Wahrheiten. Weil der ganze Weihnachtstrubel mit dem Christbaum, den Glitzer, den Lichtlein, den Geschenken und das Weitere, das erfordert so viel Aufwand und Zeit und verdeckt dummerweise oft die Sicht auf das, um was es wirklich im Evangelium oder in den sogenannten Weihnachten geht. Und das soll nicht so sein. Und das soll die Christen dann auch nicht zurückwerfen. Es passiert halt leider, dass es in geistlichen Dingen wieder ein ganzes Stück zurückwirft auf die irdische, fleischliche Ebene. Das ist nicht gut. Also wir müssen auf das schauen, warum Gott seinen Sohn tatsächlich als Mensch auf die Erde sandte. Also sicher nicht, damit wir einen Geburtstag haben zu feiern. Ja, das können wir mit unseren Geburtstagen tun, wenn wir wollen. Aber den Geburtstag von Jesus zu feiern, ist eigentlich ein bisschen der Käse, weil man weiß nicht den Tag und man weiß nicht einmal das Geburtsjahr genau, wenn man ganz ehrlich ist. Man hat halt diesen Tag einmal so festgelegt, damit man einen christlichen Feiertag hat. Aber die Geburt von Jesus war nicht wegen dem Geburtstag. Aber die Geburt selber war natürlich wichtig. Der Sohn Gottes kam auf die Erde. Gott hat ihn gesandt, aber das alleine war es noch nicht. Das hätte noch nicht richtig viel bewirkt. Da müssen wir schauen, um was es wirklich geht bei dieser Geburt Jesu, was das für einen Sinn und für Auswirkungen dann hatte. Und jeder kennt ja so diese Weihnachtsgeschichte, wo die Engel zu den Hirten gekommen sind. Und das lese ich jetzt mal ein bisschen was vor. Da steht einiges drin, um was es wirklich geht. Das ist Lukas Kapitel 2, Vers 9. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, also zu den Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt, und dies sei euch ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das hört man so und das liest man so. Ja, war halt so. Man kennt es ja vom Krippenspiel und von den Krippel. Aber ich bin ein Freund davon, wenn man sich in so Situationen einmal richtig hineinversetzt. Warum das der Engel gesagt hat, das sollen sie nicht fürchten. Sie haben sich nämlich gefürchtet. Stell dir mal vor, du bist da in der Fenstern draußen mit ein paar Taschenlampen heutzutage oder mit Fackeln und hast da irgendwo so Schafe zu bewahren und plötzlich wird alles hell und alles glänzt und dann kommt ein Engel daher und spricht plötzlich zu dir. Da fürchtest du dich. Aber das ist eine richtig interessante Begebenheit. Da hat sich Gott durch einen Engel, durch seine Herrlichkeit offenbart und dann sagt er, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude. Hey, eine gute Nachricht. Ein Retter ist geboren worden, sagt der Engel. Das ist Christus, der Herr, ein Retter. Ja, wussten die vielleicht gar nicht, dass sie gerettet werden müssen. Weiß man nicht, was die Hirten gewusst haben. Aber warum ein Retter? Warum brauchen die Menschen einen Retter? Ja, die dachten damals alle Rettung von den Römern. Aber das war nicht das Ziel von Jesus. Und dann waren plötzlich bei dem Engel noch eine ganze Menge der himmlischen Heerscharen. Und die lobten Gott und sprachen Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und das ist auch eine ganz wichtige Aussage, warum Jesus gekommen ist. Um Frieden zu bringen in den Menschen des Wohlgefallens, das heißt in den Glaubenden, die auf ihn schauen. Weil in der Welt ist nicht recht viel Friede. Aber diejenigen, die auf Jesus schauen, Friede in ihnen, in ihren Herzen. Friede, weil der Retter sie von der Sünde rettet. Das ist der tiefere Sinn des Ganzen. Die Rettung von den Römern bringt Frieden. Da sind die Römer weg gewesen und haben andere wieder hergefallen auf dieses Land dort. Ne? Also das ist ein Schauen auf die irdische Ebene und da wirst du einfach nicht froh damit. Schaust auf die geistliche Sache, auf den Frieden und die Erlösung von der Sünde, dann kommt der Friede, weil die Verdammnis dann aus dem Herzen der Menschen verschwindet. Und da war Jesus der Retter. Es gab auch noch eine Prophetie, ein Kapitel vorher, Johannes der Täufer, dessen Vater gesprochen hat. Und da heißt es hier, ab Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen hat, also der sich über sein Volk erbarmt hat und ihm Erlösung geschaffen hat. Also das ist wieder eine Aussage. Warum ist Jesus gekommen? Weil er seinem Volk Erlösung geschaffen hat. Deshalb hat Gott diesen Erlöser, diesen Retter geschickt. Und er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Also ein Horn des Heils, vielleicht kann man es vorstellen, so eine Standarte oder ein sichtbares Zeichen. Ja, jetzt wird es klar, jetzt wird es sichtbar. Gott hat einen Erlöser gesandt. Und dann sagt er weiter, was das bedeutet. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Ja, und er übt Barmherzigkeit an uns und unseren Vätern und denkt an den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Und an den Eid, den er Abraham, unseren Vater, geschworen hat, dass er uns das gibt und dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde werden sollen. Das steht hier so in meinen Worten ausgedrückt in dieser Prophetie von dem Vater, von Johannes dem Täufer. Also es geht immer um diese Rettung, um den Bund, um die Wiederherstellung. Das ist der Sinn und Zweck gewesen, warum Jesus gekommen ist. Und Jesus selber sagte auch etwas zu dem, warum er in die Welt gekommen ist. In Johannes 12, 46, 47. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Also wieder der Aspekt der Errettung. Also Jesus ist nicht gekommen, um Gericht zu bringen, um alles kurz und klein zu schlagen, weil die Leute so böse sind. Jesus ist gekommen zu retten, um einen Ausweg zu schaffen aus dieser verfahrenen Situation in der Sünde, in dieser Sklaverei der Sünde. Und er hat gesagt, ich bin als Licht gekommen. Ja, Licht, weil wenn jemand in der Finsternis ist, dann braucht er Licht. Und diese Welt ist tiefste Finsternis. In der Sünde ist Finsternis. Ja, nicht denken, ja, wenn aber die Sonne erscheint, dann ist hell. Es geht nicht um diese natürliche Finsternis oder Helligkeit, sondern es geht um die geistliche. Und da, wo Sünde ist, ist halt einfach Finsternis. Und dann sind dort die Mächte der Finsternis natürlich. Aber da, wo Jesus hinkommt, da ist Licht. Und da, wo Licht ist, können auch die Mächte der Finsternis sich nicht breit machen und aufhalten. Und das ist das Schöne der ganzen Sache. Also Jesus ist dieses geistliche Licht, das Gott in diese geistliche Finsternis, in diese gefallene Schöpfung, diese gefallene Welt hineingesandt hat, damit die an ihn glauben, auch wieder im Geistlichen sehen können. Ja, ohne Licht kann man nicht sehen. Das ist im Natürlichen so wie im Geistlichen. Aber Jesus sagt, ich bin als Licht gekommen, weil damit der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Deshalb ist es für uns so relevant, wichtig, an Jesus zu glauben, dass wir geistliches Sehen bekommen, dass wir geistliches Licht bekommen, dass wir erleuchtet werden, dass wir ja, nicht mehr die Sklaven der Sünde sind, Sklaven der Welt sind, dass wir frei werden. Also die Glaubenden sollen geistlich sehen können. Ja, wenn du dir vorstellst, du bist in einem unbekannten, total finsteren Raum, wo du überhaupt nicht weißt, wo ist was, da bist du total verloren. So ist ein Mensch ohne Jesus eigentlich. Aber weil er sich heute auf der natürlichen Ebene ein bisschen zurechtfindet, geht es ja noch, aber geistlich gesehen ist er in dieser Situation. Und wenn du da drin bist, wo es total finster ist, dann bist du um jedes kleine Lichtlein froh, weil sonst siehst du gar nichts. Also da wäre Zündholz schon ein helles Licht, ne? Und das ist Rettung. Dieses Licht ist Rettung, weil dann plötzlich was zu sehen ist, weil dann plötzlich der Mensch weiß, wo es lang geht und wo es Sache ist. Deshalb hat Jesus Licht gebracht. Und im 2. Korinther 4,4 spricht der Paulus vom Lichtglanz des Evangeliums. Also das Evangelium ist so ein Licht, ein Lichtglanz, ein Licht, das scheint, das leuchtet, ist das Evangelium. Und wenn das Evangelium einen Menschen erreicht, dann kriegt er Licht und dann kann er sehen, so kann ich errettet werden. Entscheiden muss er immer noch, ob er errettet werden will. Aber er kriegt auf jeden Fall durch das Evangelium das Licht der Wahrheit. Das wäre der Weg, raus aus dieser Finsternis, aus dieser Verlorenheit, aus runter vom Highway to Hell, wie man so schön sagt. Ne? Das Evangelium zeigt dir einen Ausweg von diesem Highway. Es gibt dir den Weg des Lebens. Und das ist das Licht, das wir als Christen haben und das wir als Christen natürlich auch weitergeben. Also nicht so ein Käse, wie manche da machen, mit Kerzchen, Lichterkette, ein Kerzchen nach dem anderen weitergeben. Dieses Licht nützt gar nichts. Das geistliche Licht, das bewegt was. Das muss man unterscheiden, weil das ist genau das, wo der Feind die Christenheit oder die Menschheit verblödet hat, unterm Strich. Ja, diese Verschleierungstaktiken, die haben den Menschen glaubend gemacht, dass zum Beispiel gar keine Hölle gibt und eine Finsternis gibt es nicht und vielleicht gibt es ja nicht einmal einen Gott. Na gut, vielleicht also ein höheres Wesen wird dann noch akzeptiert. Der Humanismus ist dann vorrangig. Der Mensch ist sowieso der Beste und gut. Aber wenn man es anschaut jetzt wieder, was der Mensch alles fertig bringt, dann sieht man, ist er absolut nicht. Der Mensch ist ein schrecklicher Sünder, dann fällt böse Zeug ein. Dann hat der Teufel den Menschen glaubend gemacht, eine Sünde gibt es auch nicht und dann wirst du auch nicht gestraft dafür. Und ja, dann die Frage, warum braucht man eigentlich einen Retter? Warum braucht man eigentlich einen Jesus? Ja, ist eh alles beste Ordnung. Und wer weiß, was ist, wenn man mal stirbt? Das weiß man doch gar nicht so ungefähr. So sind die verschiedenen Verschleierungstaktiken Satans den Menschen aufgepredigt worden teilweise oder einfach glaubend gemacht worden. Und so sieht der Mensch nicht einmal die Not, einen Retter zu brauchen. Ja, dann spielen sie höchstens noch ein bisschen eine schöne Religion, weil das der Seele dann einmal wieder gerade gut tut und weil es gerade vielleicht modern ist und einem gefällt. Aber das hat mit dem lebendigen Jesus, mit dem wahren Licht einfach nichts zu tun. Jesus ist nämlich gekommen, um die Welt zu retten, nicht ins Verderben zu bringen. Und er ist immer noch der Retter. Das Gericht wird irgendwann kommen, das wissen wir. Aber er ist immer noch der Retter, der dasteht und den Menschen Rettung anbietet, Gnade anbietet, an die Herzenstüren klopft und sagt, kommt her zu mir, ich will euch retten, ich will euch erquicken, ich will euch vergeben und so weiter. Es war sein Auftrag als Messias und das hat er immer noch. Dieser Auftrag ist noch nicht, bis jetzt noch nicht zu Ende. Vielleicht denkst du jetzt, habe aber erst einmal gelesen, Johannes 9, 39, da sagt Jesus, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ui, das widerspricht jetzt allem, oder? Aber er sagt hier, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Also Gericht bedeutet nicht immer, wenn man in der Bibel das liest, Gericht, jetzt kommt der große Hammer, jetzt schlage ich alles kurz und klein, jetzt wird alles zerstört, Endgericht und so weiter. Gericht hat mit Richten, mit Zurechtrichten, mit Regieren zu tun. Und er sagt hier, dass die Nichtsehenden sehend werden, aber ihnen Licht gibt. Und die Sehenden, die eigentlich sehen müssten, wie zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja die prophetischen Schriften gekannt haben, die hätten eigentlich das sehen sollen. Und weil sie das nicht getan haben, sind sie, da werden sie blind gemacht. Also er rückt hier etwas zurecht. Ja, eine Form von Regieren und Zurechtrücken ist diese Aussage. Nicht Zerstörung in dem Sinn. Sie werden halt dann, so wie ich letztes Mal gesagt habe, die letzten Ersten, die Ersten und die Ersten, die Letzten sein. Die werden halt dann zurückgestuft, weil sie unterm Strich Jesus ablehnen, weil sie sein Licht überhaupt nicht wollten. Weil dieses Licht ist natürlich schon auch so, das stellt die bösen Werke bloß. Das Licht von Jesus, wenn kommt, wird der Mensch überführt von seinen Bosheiten. Das Licht leuchtet nämlich in die Herzen rein. Also das Licht hat mit Äußerem zu tun, es leuchtet in die Herzen und möchte Umkehr und Buße bewirken. Und der das nicht will, der lehnt Jesus ab. Und dann muss er aber auch mit dem richtigen Gericht rechnen. Also wer Jesus bewusst ablehnt oder vielleicht ihn sogar bekämpft, der muss mit Gericht rechnen. Die anderen, die ihn annehmen, die dürfen mit Gnade rechnen. Die dürfen mit Segen rechnen. Dafür ist er gekommen. Ich verkündige euch große Freude, hat der Engel gesagt. Ja, das ist Freude. Gericht in dem Sinn, dass man verurteilt wird und gestraft wird, das hat mit Freude nichts zu tun. Ne? Aber ja, der Herr weiß, wenn er richten muss und wenn nicht. Auf jeden Fall geht es um Errettung, Erlösung und dass sich die alten Prophetien aus dem Alten Testament erfüllen. Darum hat Gott Jesus in diese Welt gesandt. Und das haben die Engel damals bezeugt, als sie den Hirten erschienen sind. Und es bezeugen auch die prophetischen Schriften aus dem Alten Testament. Wir sollen zum Glauben kommen, die Menschheit, und sollen dadurch Frieden bekommen und nicht mehr Furcht vor Strafe, Furcht vor Gott oder sogar noch Verdammnis im Herzen zu tragen. Das sollte damit eigentlich verschwinden. Wenn du feststellst, oh, du hast noch Verdammnis in dir, du hast ein schlechtes Gewissen oder so und du weißt aber auch nicht genau warum, du hast Angst vor Strafe von Gott, dann musst du da noch ein bisschen dazulernen. Also wenn du ein Glaubender geworden bist und dir vergeben ist, brauchst du keine Angst und keine Verdammnis mehr haben. Nur wenn eben das, was man früher von religiösen Leuten eingetrichtert bekommen hat, noch sich in dir befindet, dann muss das mit der Wahrheit bekämpft werden oder ja, rausgewaschen werden. Also Jesus hat uns die Gnade Gottes gebracht. Das ist das Schöne. Das ist heute das Thema. Das ist das Thema, wenn es so wirklich um Weihnachten geht. Gott hat durch Jesus seine Gnade offenbart. Und er hat dieses Licht gebracht. Ja. Gott hat nicht ein Christkindl geschickt, das ausschaut wie ein Rauschgoldengel und der Backerl verteilt und auch nicht einen geschmückten Tannenbaum, so schön so ein geschmückter Baum sein mag, aber der stammt nicht von Gott. Der hat den nicht geschickt, der hat Jesus geschickt. Der Jesus hat die Gnade gebracht, die Tanne nicht. Schaut einmal, dass wir wieder ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ich habe die Tage in Facebook einen Post gelesen, der hat ungefähr so gelautet: Schade, dass man Gesundheit nicht unter den Weihnachtsbaum legen kann. Das haben wir denn da? Genau. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Wer das denkt, der ist auf der falschen Fährte. Dann hat man auch den falschen Blick. Der Weihnachtsbaum kann nichts. Der ist nichts, der kann nichts, außer verblenden. Ja, das ist eine falsche Fährte. Aber von Jesus kann man das bekommen, was man braucht. Von Jesus kann man die Gnade Gottes bekommen. Von Jesus kann man Heilung bekommen, kann man einen Segen bekommen, kann man Gnade bekommen, kann man Frieden bekommen, kann man Segen für seine ganze Familie bekommen. Ja, der Weihnachtsbaum, der hat schon mal ziemlich Streitereien in die Familien gebracht und nicht den Frieden. Wenn sie beim Schmücken aneinander geraten sind, oder wie es wir früher bei unseren Mitarbeitern oft einmal erlebt haben, dass Heiligabend der schlimmste Abend war, weil die Männer dann erst noch im Wirtshaus waren und dann ging es richtig rund am Abend nach vielen, vielen Gläsern Bier. Das ist nicht der Sinn und Zweck vom Weihnachtsbaum und vom Weihnachtsabend. Heiligabend wird er auch so schön genannt. Ne? Nein, es geht um die Gnade, die Jesus gebracht hat. Johannes 1,17 sagt uns, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Halleluja. Die Gnade und die Wahrheit ist geworden. Gibt's was Besseres? Es ist absolut das Beste, was dir passieren hat können. Dass du Jesus erkannt hast. Dass du ihn als deinen Retter und Erlöser erkannt hast und angenommen hast. Dann hast du Gnade bekommen und hast die Wahrheit erkannt. Die Wahrheit macht dich nämlich frei. Die Lüge macht dich zum Sklaven. So ist es einfach, ja. Also Mose hat vorher den Israeliten das Gesetz gegeben, aber diese Zeit des Gesetzes ist abgelaufen. Dann hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kommt mein Retter, mein Sohn und er bringt Gnade, er bringt Erlösung. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist eigentlich das Gegenteil. Christus ist des Gesetzes Ende, sagt uns Römer 10,4. Jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Gesetz Ende, Ausschluss, finito. Diese Zeit ist erfüllt. Hat Jesus selber gesagt, Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus. Da meint er die alttestamentlichen Prophetien aus dem Buch Daniel, Kapitel 9, wo es heißt, 70 Jahrwochen dauert es, sind 470 Jahre und die 470 Jahre waren jetzt um. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war das, was Jesus sagte. Jetzt ist Schluss mit Altem Testament, mit Gesetz. Jetzt kommt das Neue, jetzt kommt das Reich Gottes. Ja, tut Buße heißt, denkt um. Nicht tut Buße in Sack und Asche, oh, wir haben Sünde, haben die ganzen Gebote nicht gehalten. Nein, denkt um und glaubt an dieses Evangelium. Glaubt an Jesus Christus. Ja, glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Ja, das wird da in den Fernsehen auf und ab. Der Weihnachtsmann, der Nikolaus, der Rudolf und was alles für Zeug da inzwischen erfunden haben. Alles Mögliche, bloß nicht Jesus. Du schaust dir mal so Weihnachtsfilme an, wenn du meinst, dann wirst du merken, Jesus ist kein Thema in diesen Filmen. Aber Millionen von Glühbirnchen und aufgeblasenen Weihnachtsmännern und den größten Tannenbaum und den schönsten und ach ja, aber nur nicht Jesus. Und da soll man umdenken. Genauso wie die damals weg vom Gesetz umdenken mussten, so müssen die Leute heute wieder umdenken, weg von dem ganzen Glamour und Tralala. Das verdeckt den wahren Sinn, den verdeckt den Sinn des Weihnachten, das sind den Sinn, den Gott in Sinn hatte mit Jesus. Also das Reich Gottes ist jetzt da, heißt es. Ja, es ist nämlich tatsächlich da, es ist im Geist da. Aber die Leute greifen nicht rein, die greifen auf diese Herrlichkeit des Reich Gottes nicht zu, weil sie verblendet wurden von dem ganzen Tralala. Ja, früher, da gab es vielleicht, also wenn ich noch Kind war, so einen Weihnachtsbaum, und der ist dann am 24. am Abend erst da. Na, dann kam es einmal so, dann hat man vielleicht draußen schon einen mit elektrischen Kerzchen schon mal ein paar Wochen vorher, in der Adventszeit. Und jetzt haben wir also Weihnachtsbaum in Oktober und an jeder Ecke schon einer und 1000 Lichtlein und Kerzlein und Sternchen und alles. Es ist alles total überzogen, übertrieben worden. Aber von Jesus ist das Thema weggelenkt. Und das ist das Schlimme. Ja, der Baum, der kann nichts dafür. Der ist so schön. Aber das, der Sinn dahinter, das Ganze, ist initialisiert vom Teufel, um die Leute von Jesus abzuhalten. Darum ist das Problem so groß mit diesem ganzen Zeug. Und das funktioniert leider, ne? Da wollen die Leute nicht loslassen, weil das tut der Seele gerade so schön gut. Jesus hat uns Gnade gebracht. Das Evangelium der Gnade. So nennt es auch Paulus wortwörtlich in Apostelgeschichte 20,24. Das Evangelium der Gnade Gottes muss er bezeugen, hat er selber so genannt. Und das ist das Wichtigste der ganzen Sache. Gnade ist zur Verfügung. Jesus hat sie gebracht. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und niemand kann es mehr ändern. Es ist Fakt, es ist alles da. Jesus hat alles vollbracht. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Aber eins kann der Feind immer noch tun, davon ablenken. Dass missachtet wird, dass übertüncht wird, dass versteckt wird, verdreht wird, Verblendung, dass die Menschen diesen Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen können. Dass sie es missachten. Und meinen, naja, ich halte eh die Gebote, bin eh ganz so gut und mein Perfekt ist keiner. Um das geht es hinten und vorne nicht. Es geht um das Erlösungswerk von Jesus. Der Satan ist halt ein Blender, der den Menschen den herrlichen Glanz dieses Evangeliums der Gnade verblendet hat. Da ist er leider ein Meister, das ist ein Täuscher in Perfektion. Das muss man ihm fast zugute halten, aber es wird ihm nichts nützen, weil Jesus ist trotzdem größer. Genau, aber dem Satan ist halt einfach nichts zu gemein und zu schlecht. Der benutzt sogar schöne Dinge, nur um die Menschen von der Wahrheit abzulenken. Das ist das Schlimme. Und manchmal benutzt er sogar die Bibel, um sie zu verdrehen, um unwesentliche Dinge in den Vordergrund zu schieben und die wesentlichen Dinge des Evangeliums zu verschleiern oder die Dinge zu verdrehen. Die wunderschöne Weihnachtsgeschichte und das Kindlein in der Krippe, ach wie süß und wie schön, alles klar, aber das Opfer am Kreuz, naja, das ist dann wieder ganz nebenbei so ungefähr. Manche behaupten sogar, so christliche Fundamentalisten, die Erde ist eine Scheibe, weil sie in der Bibel so steht. Ja, das gibt's immer noch. Das sind halt so Nebenschauplätze. Manche haben halt damals so geschrieben, weil sie wussten es nicht besser. Aber wir sehen heute anhand von Fotos, dass die Erde eine Kugel ist, oder? Okay, ist ja egal. Manche machen das Neue Testament wieder zu einem Gesetzbuch. Und die Gnade, Die Gnade wird wieder in den Hintergrund gedrängt. Und das ist das Übel der ganzen Sache. Da gibt es auch einen biblischen Beweis dazu. Das ist 2. Korinther 4, 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium der Gnade doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also der Gott dieser Welt, wie der hier bezeichnet von Paulus, aber er ist kein Gott, ja, dass jemand das falsch versteht. Der Fürst dieser Welt, der Erste dieses Zeitalters, dieser finsteren, gefallenen Welt, so könnte man es vielleicht besser übersetzen, der hat den Sinn der Menschen verblendet, dass sie diesen wunderbaren Lichtglanz, diese Schönheit des Evangeliums nicht sehen können. Das ist übel. Da hat Gott sein Einziges, sein Alles gegeben, um die Menschen zu erlösen, und die Leute sehen es nicht oder wollen es nicht sehen oder können es nicht sehen, weil das ganze Glim, 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 alles so toll und so schön ist, das reicht ja vollkommen, ne? Und dann kriegt man Geschenke und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Für was brauchen wir dann ein Evangelium? Für was brauchen wir dann einen Retter? Ist ja alles toll, ne? Aber so wird er verschleiert. Aber die Leute brauchen einen Retter, weil sie Sünder sind und auf dem Highway to Hell sind. Und wenn wir da inzwischen wiedergeboren sind, weil wir Jesus angenommen haben, dann haben wir das zumindest so weit angenommen, dass wir nicht mehr in die Hölle gehen und dass wir nicht mehr gestraft werden, nicht mehr verloren gehen können, dass wir die Gnade dafür empfangen haben. Aber die weitere Gnade, was noch alles da wäre von Gottes Gnade aus, die kann man ganz schnell auch aus den Augen verlieren. Aber wenn man den Lügen und den Ablenkungen Satans anbeißt, dann ist man zwar nicht ein Ungläubiger, aber ein Irrgläubiger. Ja, das ist, so gibt es eben sehr viele irrgläubige Gläubige und das ist blöd. Dann müssen sie die Suppe auslöffeln, die sie sich da eigentlich mit einbrocken. Dann ist man nicht mit Jesus in direkter Verbindung, weil man mit einem ganzen anderen Zeug abgelenkt ist und abgedeckt wurde. Und dann wirkt man den Segensfluss der Gnade ab. Und das ist den Galatern zum Beispiel passiert, als sie wieder mit dem Gesetz angefangen haben. Da heißt es hier in Galater 5, 4, ihr seid aus der Gnade gefallen. Und das kann passieren, wenn man nicht klipp und klar den Weg der Gnade geht und da dabei bleibt, dann fällt man wieder raus aus dem Gnadensfluss. Aber wie gesagt, man ist nicht deswegen auf Ewigkeit verloren, aber der Segensfluss wird halt immer knapper und immer weniger und auch wieder abgewürgt. Und das sollte nicht so sein. Aber so laufen halt einfach die Verblendungen Satans ab. Mir stinkt auch oft einmal und denke, ja, warum ist denn der eigentlich noch unterwegs mit seinem Zeug? Ich verstehe es selber nicht. Aber der Tag kommt, wo er letztendlich total vernichtet wird, weil das Urteil ist über ihn gesprochen. Aber zurzeit ist halt einfach ja, das Werk der Verblendung ja noch sehr offensichtlich. Und diese Verblendungen, diese seine Lügenerfindungen, die sind manchmal so schön und so süß und die Leute wollen es gar nicht loswerden. Das ist dann das ganz Gemeine der Sache, ne? Ist ja toll, wenn man dann schön zusammensitzt und Geschenke auspackt und alles drumherum. Ich sage ja nichts dagegen, ist ja ganz toll, wer es so machen will. Aber wie gesagt, das ist nicht der Fokus. Der Fokus muss unbedingt Erlösungswerk von Jesus sein. Weil das ganze Zeug zieht dich weg von dem Licht der Gnade. Bringt dich ins Dunkel der Religion. Es ist leider so, Sie können mich jetzt steinigen. oder auch nicht. Aber ich muss die Wahrheit sagen, weil sonst mache ich mich damit selber ein Stück weit verantwortlich. Okay, also die Wahrheit des Evangeliums der Gnade, die ist das, was frei macht. Was wirklich frei macht. Ja, das Schöne am Weihnachtsfest, das ist doch nach ein paar Tagen ganz schnell wieder vergessen und verflogen. Aber die echte Freiheit, der echte Frieden im Herzen, Der bleibt, wenn du den hast. Das ist das Schöne, das ist der Unterschied an dem Ganzen. Der ist um Weihnachten das ganze Jahr. Okay, und so gibt es so religiöse Verführungen en masse. Wir haben das letzte Mal erst gedacht, da war am Radio kurz was da über diesen Feiertag. In Österreich ist ja noch einer, bei uns nicht mehr. Maria unbefleckte Empfängnis heißt doch der, ne? Und da wird dann behauptet, die Mutter von der Maria, die Anna, die hat die Maria empfangen praktisch so unbefleckt, ohne Sünde. Genau weiß ich es ja gar nicht, wie sie das ausgedacht haben. Steht überhaupt nicht in der Bibel. Es ist eigentlich eine totale Ablenkung von dem, dass Jesus unbefleckt empfangen wurde in der Maria. Ne? Also das ist der Gipfel der Frechheit. Und dann hat es geheißen, das hat die orthodoxe Kirche im 5. Jahrhundert irgendwo schon erfunden. Und im Laufe der Jahrhunderte hat dann die katholische Kirche auch übernommen, so nach und nach. Der Marienkult ist ja dann sowieso immer stärker geworden. Aber so läuft es. So werden biblische Wahrheiten verdreht und da gibt es jede Menge. Ja, das ist das Schlimme. Dann werden die Leute, oder wurden die Leute abgelenkt. Da haben sie dann große, schöne Kirchengebäude gebaut mit viel Gold und Kunstwerken und eine große Orgel, die bombastisch geklungen hat. Und es lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Irdische und auf das, die da die Herren sind, die Pfarrer und Bischöfe und Päpste und so weiter. Und dann wurde ihnen dann das Geld abgezwackt, weil da braucht man ja Geld für sowas. Und wenn die in der Stadt so eine große Orgel haben, dann müssen wir jetzt bitte schön eine größere haben. Macht euren Geldbeutel weit auf. Und so sind die Leute verwirrt worden, verblendet worden, abgelenkt worden von dem, was Jesus getan hat. Und das muss sich wieder aufhören. Es wird eh schon besser. Zumindest vom kirchlichen Bereich her. Die Leute lassen sich nicht mehr so leicht verarschen. Aber es ist noch viel mehr. Es muss wieder Jesus gesehen werden, um was es wirklich geht. Also das ganze Zeug ist ein Fernhalten vom geistlichen Bereich eigentlich. Ein Fernhalten vom lebendigen Jesus. Ja, man kann sich einen toten Jesus aus Holz geschnitzt an die Wand hängen, schön anmalen, ist alles prima, aber es nützt nichts. Der kann nichts, der Geschnitzte. Das Einzige, was man sagen kann, diese Bilder oder geschnitzten Figuren früher, wo die Leute noch nicht lesen konnten, damit man denen was vom Evangelium zeigen konnte, dann ist das vielleicht noch okay. Also dann kann man also ein Krippel darstellen und die Leute sehen, aha, so war das damals. Ja, das ist doch legitim. Aber heutzutage, dann werden da schon Konkurrenten macht, wer das schönste Krippel hat, das größte Krippel und das modernste oder das älteste oder sonst was. Leute, das ist es nicht, es geht um das Erlösungswerk. Aber so können ganz schnell so falsche Gottesbilder und Religionen entstehen, weil irgendein Maler einmal den lieben Gott gemalt hat als so einen alten Mann vom Himmel herab mit einem langen Zeigefinger. Dann meinen die Leute, ja, so ist Gott. Gott ist nicht der alte Mann mit einem langen weißen Bart. Gott ist ewig. Ich glaube, wir können Gott nicht malen. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen, werden wir mehr als staunen. Aber solches Zeug lenkt einfach ab. Es lenkt die Leute ab vom geistlichen Bereich. Und wenn du denn als Christ den geistlichen Bereich nicht anzapfen kannst, dann bist du eigentlich nichts. Dann hast du keine Kraft in dir. Dann geht da nichts weiter. Dann bleibst du einfach ein geistliches Baby. Und so laufen die Christen, die schon Jahrzehnte gläubig sind, in die Gottesdienste wie ein kleines Baby, das nach der Mutter sucht, weil es gestillt werden will. Ist aber schon 30 Jahre alt. Ja, das passt nicht mehr. Dann ist was schiefgelaufen. Alles bloß nicht die Wahrheit. Das ist das Schlimme. Ja. Dann gibt es ja Leute, die haben dann behauptet, ja, Jesus ist ja gar nicht gekreuzigt worden, der ist ja gar nicht auferstanden, der ist doch dann mit der Maria Magdalena nach Indien gegangen und so ein Scheiß. Alles Mögliche ist schon erfunden worden, um bloß von der Wahrheit abzulenken. Oder, ja, Gott hat uns ja Kräuter gegeben und eine Medizin und eine Wissenschaft. Da braucht man nicht mehr den Heiligen Geist mit seinen Gaben und Heilungen und so. Nein, das brauchen wir ja nicht mehr, dafür haben wir ja jetzt die schlauen Leute. Aber wenn ihr mal ein bisschen aufpasst, Leute, das mit der Medizin, das läuft irgendwo auch schon langsam ein bisschen aus dem Ruder. Wenn man heute eine Nachricht angehört, es wird eng, ja, für manche Bereiche. Und das mit den Kräutern, ja, das ist sowieso ein bisschen, ja, man kann ja ein bisschen unterstützen, aber manche Dinge sind ja dann schon auch im Bereich der Esoterik anzusiedeln und da halten wir uns ja lieber ein bisschen fern. Unterm Strich ist alles so ein antichristlicher Geist, der die Christen in Schach halten will, der die Christen von Jesus eigentlich fernhalten will, die einen Jesus haben, der irgendwo weit weg ist, aber keine Beziehung. Und das ist das genau, was um das geht. Du und Jesus. Jeder soll mit Jesus in Beziehung kommen. in Gemeinschaft kommen. Das ist um das, was geht. Das ganze andere Zeug schaufelt dich frei davon. Es hindert dich nur, es bringt dich nur weg von Jesus. Und dann ist Geschrei groß, wenn nichts funktioniert. Okay, also bete auch da um Weisheit, um Ausgewogenheit und dass der Herr dir zeigt, was für dich das Richtige ist. Weil ich will ja niemand da irgendwo auf die Füße treten oder unter Druck bringen. Aber wenn du ehrlich den Herrn suchst, wird er dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. So, dann machen wir hier weiter. Weil nur so wirst du auch die Wahrheit erkennen. Wenn du wirklich die Wahrheit wissen willst und den Herrn bittest und suchst, also dir die Wahrheit zeigt, dann wird er dir das Licht der Wahrheit zukommen lassen und du wirst erkennen, was richtig ist und was wahr ist. Und diese Wahrheit, sagt Jesus, macht dich nämlich frei. In Johannes 8, 31, 32 und 33. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist super. Ja, die Wahrheit macht frei. Das Gegenteil, die Lüge macht unfrei. Sie bindet, sie bringt dich nicht vorwärts, sondern sie bringt dich rückwärts. Und die damals, als Jesus das sagte, haben ihm dann geantwortet und sagen, ja, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Wir sind doch nie jemanden in Sklaven gewesen. Wie sagst du, er soll frei werden? So denken auch heute die Leute. Ja, wir sind doch frei. Wir haben doch hier Deutschland so ein tolles, freies Land. Jeder darf tun und lassen, was er will, schon fast. Ne? Das ist die falsche Freiheit, von der Jesus gar nicht spricht. Er meint die Freiheit im Bereich des Geistes. Die Freiheit, vom Geist her zu ziehen, von Gott zu empfangen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, nichts mehr Sklave der Sünde zu sein, nicht mehr Sklave der Finsternis zu sein, nicht mehr das tun müssen, was der Teufel dir einredet, sondern das zu tun, was der Herr dir gibt. Wir sind doch eh frei, haben sie gesagt. Wir sind keine Sklaven und haben es gar nicht gemerkt, wie sehr sie Gefangene sind. Sie haben nur die natürliche Ebene angeschaut. Nur das, was mit natürlichen Sinnen wahrzunehmen war, das war ihr Maßstab. Und genau das ist es, was im Evangelium nicht der Maßstab ist. Und so merken auch viele Christen heutzutage nicht, wie sehr sie von der natürlichen Welt gefangen sind und davon abhängig geworden sind. Weil die anderen das so machen, müssen wir es auch so machen. Weil die anderen das von mir erwarten, muss ich es auch so machen. Wer sagt dir das, dass du das musst? Wo du kannst, ja, das stimmt, aber du musst nicht. Dieser Unterschied. Wenn euch der Sohn freimachen wird, sagt Johannes 8, 36, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wenn du dich auf Jesus voll und ganz einlässt, dann macht er dich frei. Und dann wirst du wirklich frei sein. Halleluja, und das ist gut. Mhm. Die Juden damals haben sich daran sehr geärgert, als Jesus das sagte. Wenn jemand etwas gesagt kriegt, was ihm nicht ins Konzept passt, dann ärgert es ihn. Und er hat so geärgert, sie wollten ihn sogar töten. Ja, hat Jesus dann auch weiter gesagt, jetzt sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan, weil sie sich vorher auf Abraham berufen haben. Also Abraham hat es nicht getan. Abraham war ein Glaubender, aber ihr wollt mich töten, sagt Jesus, weil ich euch die Wahrheit gesagt habe. Aber die Wahrheit ist manchmal nicht angenehm. Die Wahrheit ist manchmal ein bisschen hart, aber unterm Strich ist doch die Wahrheit die Wahrheit. Und die Wahrheit macht halt einfach frei. Jesus hat auch diesen Leuten damals Gnade angeboten. Den Pharisäern und Schriftgelehrten und alle, der hat keine abgelehnt. Er hat sich oft mit ihnen getroffen und hat diskutiert und hat mit ihnen gegessen. Er hat ihnen allen Gnade angeboten. Aber ihr religiöser Stolz hat sie gehindert, diese Gnade anzunehmen. Weil wir haben doch das Gesetz. Wir haben doch Mose, wir haben doch das immer schon so gemacht. Da kommt er daher. Das ist der jetzt schlauer wie wir, wo wir das dann seit 40 Jahren schon studiert haben. So war das. Den müssen wir vernichten, den müssen wir umbringen, den müssen wir. Ja, das war dann ein Gedankengang. Damit hat man schon festgestellt, welchen Geisteskind sie waren. Darum hat der Jesus gesagt: Ihr tut, was ihr von eurem Vater hört. Ja, da war Satan der Vater derer, der Satan der Mörder ist. Ja, so hat er es ihnen eigentlich schon sehr deutlich gesagt. Das ist der religiöse Stolz, ist ein ganz großes Problem. Aber das ist heutzutage auch so bei so richtig religiösen Leuten. Und du kommst mit dem Evangelium an um die Ecke, da kannst du ganz schön dann Widerstände bekommen, weil sie das gar nicht hören wollen. Weil wir haben das doch immer schon so gemacht und so haben wir es gelernt und dabei bleibt es. Und der Pfarrer sagt es auch. Und überhaupt, was möchtest denn du? Das ist mir schon öfter passiert, leider. Aber gut, muss man dann wieder so denken, Staub von den Füßen schütteln und zum nächsten. Aber bei solchen Leuten ist es das religiöse Ego, das Fleisch, das muss dann bedingungslos vor Gottes Wahrheit kapitulieren. Und wenn du das tust, dass du vor Gottes Wahrheit kapitulierst, diesen religiösen Zeug loslässt, da hast du das Beste getan, was du tun kannst. Dann kommt plötzlich die Gnade zum Tragen, aber voll und ganz. Plötzlich wird seine Gnade dich überströmen. Sie wird plötzlich ungehindert fließen können. Also lass los von deinem, ach, ich muss aber. Du musst nämlich gar nichts. Lass seine Gnade zum Tragen kommen. Die ist immer da. Jesus hat sie gebracht. Die ist nicht wieder weg. Die Gnade ist zur Verfügung. Und der Mensch, der das erkennt, dass er Gnade braucht, ja, dass er selber einfach nicht so gut ist, dass es funktioniert, dann nimmt er sie an und es setzt diese Gnade gleichzeitig frei. Und das entzaubert diesen Stolz des Egos. Ich kann, ich bin, ich muss, ich habe aber, das Fleisch gerne vorbringt vor Gott. Herr, du musst mich aber segnen, weil ich habe das. Und Herr, das, weil ich habe das. Kapitulier lieber vorher, weil das ist nicht die Sache. Die einzige Chance ist bei Gott Gnade. Und die Gnade, die Jesus gebracht hat. Also nicht die Gnade, auf Knien daherrutschen, winseln und jammern und wie ein Hund heulen. Nein, sondern die Gnade, die durch das, was Jesus getan hat, zur Verfügung steht. Jesus hat Gnade in die Welt gebracht. Deshalb ist er gekommen. Das ist das Geheimnis des Christentums. Das ist das Geheimnis, das auch die Apostel hatten. Und da war große Kraft zur Verfügung. Wenn du das liest, Apostelgeschichte 4,33, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Das ist ein Vers, den kannst du auf der Zunge zergehen lassen. Große Kraft hat dieses Evangelium bezeugt und weil große Gnade auf ihnen allen war. Und ein Christ, der diese Gnade wirklich verstanden hat, angenommen hat, der wird tatsächlich mit Kraft ausgestattet, im geistlichen Bereich stark und mächtig. Da ist das nächste der Stephanus. Da heißt es, er war voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. So einfacher Mann, Stephanus, Diakon. Große Kraft, große Gnade, große Wunder. Er hat die Gnade erkannt. Er war nicht mehr Gesetz und ich muss aber. Die Gnade war zur Verfügung. Was haben wir da noch zur Gnade? Und als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und er warnte sie alle mit Herzensschluss bei dem Herrn zu verharren. Also die Gnade ist zu sehen gewesen bei den Leuten. Und er hat sie ermahnt, beim Herrn zu verharren, beim Herrn zu bleiben, nicht wieder abzuwenden, zurück zum Gesetz oder zu anderen Zeug. Und ich weiß nicht, was damals alles für Erfindungen gegeben hat, was ablenken könnte, wie heutzutage mit dem ganzen Tralala rundherum und das schöne Fest. Bleib du beim Herrn. Was haben wir da weiter? Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist auch eine Aussage. Bleibe beharrlich bei der Gnade Gottes. Lass dich nicht von der Gnade ablenken. Bleib bei der Gnade. Fang nicht wieder an, auf eigene Leistung zu bauen. Oder auf irgendwelches Zeug, das man dir vorsagt oder was das die anderen tun. Bleib beharrlich bei der Gnade, beim Evangelium der Gnade, egal was jemand sagt oder was die anderen tun. Der Herr wird es sehen und er wird dir jede Gnade im Überfluss zukommen lassen. Er vermag es nämlich zu tun. Wenn ein Mensch sich auf die Gnade stützt, auf die Gnade einlässt, dann wird auch Gnade fließen. Paulus sagt so deutlich im 2. Korinther 9,8: Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben. Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Halleluja. Er vermag jede Gnade überreich zu geben. Also Gott hat da kein Problem. Aber du musst an diese Gnade heran. Du musst diese Gnade annehmen, akzeptieren. Und das andere, die Eigenleistung beiseite legen. Ja, Gnade über Gnade. Gnade um Gnade ist durch Jesus geworden. Und diese Gnadenbotschaft, die soll eigentlich einen Druck wegnehmen. Ja, einen Druck, einen Leistungsdruck wegnehmen. Soll den Glauben wieder einen Raum geben. Und wenn ich das heute so predige und du verspürst jetzt aber Leistungsdruck oder Druck wegen dem ganzen Weihnachtstralala, dann liegt es nicht an Jesus und seiner Gnade, dann liegt es auch nicht an mir, dann liegt es bloß an dem, dass man noch an was festhält, das, was man von klein an so gewohnt war und so schön ist, aber eigentlich nicht gut ist, unterm Strich. Ich möchte auch nicht den Druck aufbauen, versteht mich nicht falsch. Das Ziel ist, dass Leute frei werden, dass eine größere Gnade fließen kann. Wir wollen ja, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben offenbar wird. Die Herrlichkeit Gottes soll glitzern und glänzen und zum Sehen werden und nicht das elektrische Kerzchen, das man dann mit dem Schalter aus und ein macht. Also sei nicht dumm, sagt der Paulus, sei nicht töricht, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. In Epheser 5, 17 und 15 sagt er, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Also sei ein bisschen weise in der ganzen Sache. Lass dich nicht für dumm verkaufen, sei verständig. Ja, es gibt schöne Dinge und an schönen Dingen soll man auch Freude haben. Ist ja wunderbar. Aber die Dinge dürfen dich nicht vereinnahmen. Die Dinge dürfen nicht das sein, die dir die Richtung vorgeben, was du zu tun hast und zu lassen hast. Das Maß ist immer der Herr und sein Wort. Halleluja. Durch Glauben, sagt uns Römer 5, 2, haben wir Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Durch Glauben können wir hinzutreten. Durch Glauben wird diese Gnade, dieser Gnadenfluss in Gang gekommen. Man braucht keinen Glauben, um religiöse Dinge zu machen. Das kann man so auch, ganz ohne Glauben. Aber da fließt auch keine Gnade. Da fließt auch keine Kraft. Das muss man damit kalkulieren. Das sind auch früher so alles so gemacht, wie halt alle Leute im Dorf das gemacht haben. Aber da war halt eigentlich auch nichts. Ne? Aber wenn man dann Jesus erkennt und den Unterschied erkennt und sieht, was er zu tun vermag und was vorher alles nicht gegangen ist, dann ist es einfach ein Unterschied. Und diese Gnade schafft uns diesen freien Zugang zum Gnadenthron. Darum heißt er ja Gnadenthron, weil es dort Gnade gibt. Und wer auf die Gnade schaut, wird auch auf den Gnadenthron hinzutreten können. Und da gibt es Barmherzigkeit und Gnade und rechtzeitige Hilfe, sagt Hebräer 4,16. Und da dürfen wir mit Freimütigkeit hinzutreten, weil Jesus die Türe dazu ist oder der Weg dazu. Ja, Jesus ist alles für uns. Ich hoffe es nicht, dass die Zeiten noch extremer und schwieriger werden, weil es einfach nicht schön ist, aber sollte es tatsächlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch eng werden hier in Europa, dann wirst du froh sein, wenn du hinzutreten kannst zum Thron der Gnade. Da hilft dir alles andere nichts mehr. Da brauchst du diese Gnade. Und darum reden wir von dieser Gnade. Darum muss ich das so deutlich sagen, dass die Gnade für dich und für mich, für die Glaubenden zur Verfügung ist. Also lass dich nicht davon abhalten und wegverblenden. Wir sind im Geist wiedergeboren. Das heißt, neu erschaffen, mit Jesus auferweckt worden. Und nur durch diesen wiedergeborenen Geist können wir in den Bereich des Geistes auch hinzutreten. Wir können da Jesus begegnen. Jesus und den Gnadenthron. Und wir können dort das abrufen, was wir brauchen. Also bleib nicht fern, bleib nicht ein Bekannter Gottes, sondern ein Freund Gottes. Einer, der mit ihm ist. Also, das ist die Botschaft heute. Also Jesus brachte die Gnade, er brachte Vergebung, er brachte uns Gerechtigkeit. Einfach weil Gott gesagt hat, du bist jetzt gerecht, weil du geglaubt hast, bist du gerecht. Du bist deshalb kein Gramm nicht besser als der andere oder als du vorher warst. Aber Gott sagt, weil du geglaubt hast, spreche ich dich gerecht. Und das ist eine tolle Sache. Nicht weil du so super gut warst. Das hat uns Jesus gebracht, diese Gerechtigkeit. Einfach umsonst. Was hat er noch gebracht? Die Möglichkeit für Heilung, für Segnungen in allen möglichen Bereichen. Kraft, die dich ermutigt, die dich erfrischt, die dich belebt. Und er hat die Liebe gebracht. Die Liebe, die größte Kraft im Universum, sagt man so schön. Die Liebe Gottes hat er gebracht. Was willst du da mehr? wenn du da anzapfen kannst und dich erfüllen lassen kannst von seiner Liebe, von seinem Frieden, von seiner Freude, dann ist es, ja, ich muss mal sagen, der Himmel auf Erden. Und das ist das, wo wir hinarbeiten, dass es immer mehr funktioniert. Und wenn du krank bist, dann ist die Kraft immer stärker fließt, dass die Krankheit immer schneller wieder verschwinden muss. Ja, es ist Fakt, ich bin heute heiser, aber es könnte viel schlimmer sein. Wenn ich dann nicht im Gebet und mit der Kraft dagegen gearbeitet hätte, ging es mir vielleicht so ähnlich wie meinem Mechaniker. Aber nein, der Herr ist größer. Der Herr ist stark und wir arbeiten dran und wir können zunehmen an Gnade und Kraft und Heilung und so weiter. Also, Gnade muss erkennen, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Weder du noch ich, wir haben es uns nicht verdient. Wir waren alle elendige Sünder auf dem Weg, auf dem Highway to Hell, müssten in die ewige Verdammnis gehen und Deckel zu, Schluss. Wir haben es nicht verdient, das ewige Leben. Aber er hat es uns gebracht. Gott selbst hat Jesus gesandt, damit er in die Verdammnis ging. Er ging auf den Highway to Hell. Er musste hinab, damit wir nicht hinab müssen. Halleluja. Also ist das nicht eine große Gnade? Und wenn das nicht das Wichtigste ist von dem ganzen Weihnachten und Religion und Ostern und alles drum und dran, was soll da noch wichtiger sein? Das Osterei. Was soll da? Ich denke, früher meine Eltern und Oma, Opa, die sind dann in die Kirche gegangen am Sonntag früh auf Ostern mit einem roten Ei in der Tasche. Und dann hat er die Tasche aufgeklappt, wenn der Pfarrer den Segen für das Ei gesprochen hat und haben das Ei segnen lassen, er aus ist. Und hat meint, das ist es. Es geht nicht ums Ei, da steht nichts in der Bibel von einem Osterei. Und wenn es vom Lamm Gottes die Rede war, dann heißt es auch nicht, man soll ein Lamm aus Kuchenteig backen, wie es da gemacht wurde. Ein Opferlamm, Jesus wurde nämlich geschlachtet für unsere Sünden willen. Da sehen wir, versteht ihr, was ich meine, das ganze, den ganzen Hintergrund, warum ich da das ganze Zeug da einfach ein bisschen andrücke, weil es Verblendung und Verführung ist. Also so kann man sein, ein Ei in Kirche zu tragen, dann die Tasche aufmachen, dass der Segen da reinfließen kann. Boah, der Wahnsinn, der Wahnsinn, ja. Aber so war das. Das ist, ich glaube, inzwischen sind es wenige, die das noch machen. Obwohl, naja, ich muss nicht sagen, was da alles für Humbug betrieben wird. Also, dann haben wir dann fertig, glaube ich. Ja, ein Schlussvers aus dem 2. Korinther, Vers 6, Kapitel 6, Vers 1. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Also bleibt bei der Gnade, dass nicht vergeblich ist. Bleibt bei dem, was Jesus wirklich getan hat. Lasst euch nicht länger verarschen. Verblenden und so weiter. Der Herr ist gut, der Herr meint es gut mit uns. Der Herr meint es wirklich gut mit jedem von uns. Halleluja. Der Herr drückt auch Augen mit zu, wenn jemand noch nicht besser weiß. Ja, das ist auch kein Problem, weil seine Gnade ist wirklich groß. Aber wenn man es auch noch mal weiß, wie der Hase läuft, dann soll man nicht das ablehnen und da stecken bleiben. Ja, nach 30 Jahren Christ immer noch wie ein Säugling sein, sondern man soll es dann, das was kindlich ist, sagt der Paulus einmal, ablegen, um erwachsen zu werden. Das ist, die Bibel sagt, die Gemeinden brauchen Väter und Mütter in Christus. Leute, die reif geworden sind, die Leute, die wissen, was Sache ist und die sich auch danach halten, die mit Jesus gehen zu 100%. Solche Leute bräuchte die Gemeinde, egal wo, überall. Da ist ein Riesenmangel. Ja, und dann können auch Gnadengaben freigesetzt werden. Wenn die Menschen die Weisheit nicht haben für die Geistesgaben, kann es der Heilige Geist ihnen nicht geben, weil sie würden so viel Schaden anrichten. Darum ist so wichtig, dass die Lehre passt, dass die Leute erkennen, um was es geht und dass geistlich geschulte Sinne haben. Dann können sie auch mit Geistesgaben arbeiten und sollen sie auch. Ja, wie notwendig wären diese Gaben der Heilungen in den Gemeinden. Da laufen so viele kranke Leute herum. Das ist der Wahnsinn. Also denkt mal ganz intensiv darüber nach und betet darüber, dass der Heilige Geist an jeden von uns da nimmt, wo er steht, und wieder ein Stück weiterführt. Raus aus der Lüge, rein in die Wahrheit. Das ist die Sache. Hui, ich höre auf, die Zeit ist schon wieder so weit fortgeschritten.